Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hause Garage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee mit einer grossen Auswahl an Lagerfahrzeugen, wie zum Beispiel der neue Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Hause.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Mein heutiger Gast ist der Hans-Jörg Zumstein. Er wird jetzt pensioniert. Er war der grosse Doc-Film von SRF und hat am Schluss das Finale angesetzt mit seinem 90 Minuten über die FIFA-Mafia. Mit ihm redet er im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Also endlich und definitiv die WM in Katar. Und Schweizer Fernsehen hat da wirklich einen grossen Doc-Film in Auftrag gegeben. 90 Minuten, was da kaum je gibt. Und natürlich produziert von Hans-Jörg Zumstein mit Kollegen aus den anderen Regionen zusammen. Und jetzt wird er also pensioniert. Die Film wird es nicht mehr geben, darum ist er heute mein Gast. Und über den Film reden wir, über sein Leben und alles andere. Aber zuallererst mal will ich natürlich wissen, Zumi, wer bist du?
Oh. Ja, also ich bin ein zeitkritischer Zeitgenoss, leidenschaftlicher Journalist und habe gerne Natur und gerne Freundinnen und Freunde, gerne Partys, das bin ich.
Jawohl, also, aber erzähl mal, du kommst aus Bern, oder?
Ich komme ursprünglich aus Bern, aber ja. Obwohl ich immer noch Berndeutsch rede, bin ich seit über 30 Jahren in Zürich und meine Kinder sind auch hier in Zürich aufgewachsen.
Ah ja, und du hast aber angefangen mit einem KV, oder?
KV, ja, genau. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte noch etwas mehr machen. Ich habe auf dem zweiten Bildungsweg die Matur gemacht, AK, hier in Zürich.
Ah ja, ich auch.
Ah, okay, siehst du, wir haben verschiedene Sachen gemeinsam.
Da kommen wir noch vielleicht drauf. Ja,
ja. Und dann habe ich angefangen, Geschichte studieren und Staatsrecht und Kommunikationswissenschaften. Und
hast du auch abgeschlossen?
Ja, sicher. Ja,
was heisst das? Es gibt so viele Journalisten, wenn sie da reingerutscht sind, dann schliessen sie nicht ab und bedauern sie hinterher.
Ja, klar, das weiss ich. Ja, ich habe abgeschlossen und parallel zu meinem Studium habe ich immer für BZ gearbeitet, an dort verschiedenste...
BZ in Zürich, ist das ein Fremdwort?
Bernzeitung.
Aha, gut, ja, okay.
Jetzt eng verbunden mit dem Tagesanzeiger.
Ja, also, was heisst das? Das ist einfach eins von den Fortsetzungen vom Tagesanzeiger und Bern und Bund und alles. Alles richtig, irgendwie richtig, ist die gleiche Geschichte.
Ja, aber dann war es noch nicht so. Dann war es eigentlich so, dass ich verschiedene Chefredaktoren erlebt habe. Also, Toren waren alles Männer. Und einer davon war der Urs Pegasche. Und der ist nachher in Ungnade gefallen beim Verwaltungsrat wegen seiner Anti-AKW-Berichterstattung und hat nachher quasi zum Kassensturz gewechselt und hat mich dann später zum Kassensturz geholt. Den Kassensturz kennst du bestens.
Ganz am Rand und erstaunlicherweise, die Sendung gibt es jetzt fast 50 Jahre. Nächstes Jahr 50 Jahre Jubiläum, immer noch mit dem gleichen Konzept. Immer noch die erfolgreichste Magazinsendung am Schweizer Fernsehen. Wie erklärst du das?
ja, Zuschauernähe, Publikumsnähe. Das ist wirklich
aber das ist ein Konzept, das ich muss halt vielleicht doch sagen, wo ich mal vor 50 Jahren mir ausgedacht habe. 50 Jahre später in dieser kurzlebigen Fernsehwelt, 50 Jahre lang verhält, ist schon also auch für mich total überraschend.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Also, ich muss sagen, es hat schon immer wieder ein bisschen Änderungen gegeben. Also beispielsweise ja, ja. Die Phase, da bist du schon nicht mehr dabei gewesen, wo der Urs Gasche zum Kassensturz kam, ist so eine Phase gewesen, ich zitiere jetzt den Urs Gasche, wo man quasi nicht mehr so recherchiert hat, nur noch Tests und so weiter und so fort. Und er hat nachher mehr unter anderem mit anderen Leuten geholt, um wieder Recherchen zu machen, um wieder ein bisschen kritische Berichterstattung reinzubringen. Also es hat immer wieder Veränderungen gegeben in diesem Kassensturz.
Mhm. Also dort bist du, hast Fernsehmacher gelernt. Bist du denn dort auch schon, was du ja glaube später gemacht hast, als VJ, als Videojournalist unterwegs gewesen?
Richtig, und sogar noch bevor dass du das gepflegt hast. Ich habe nachher relativ schnell gemerkt, als ich zum Fernsehen bekomme.
Das glaube ich nicht.
Doch.
Nein, in welchem Jahr ist das?
Ja, das Jahr weiss ich nicht mehr, aber ich kann dir sagen, was gelaufen ist, oder? Meine zweite Reportage, die ich gemacht habe, am Kassensturz, bin mit einem Kameramann rausgegangen und das war so ein kleiner Golden, den ich dort überraschen wollte. Dann steht er im Gartentor, dann sage ich dem Kameramann, Kamera auf die Schulter, wir gehen raus. Dann sagt er mir, ich habe immer noch bis auf dem Stativ gedreht, ich habe noch nie die Kamera auf die Schulter genommen. Mhm. Dann habe ich gewusst, das muss ich anders machen. Dann habe ich mit den einfachsten Kameras angefangen.
Aber dort hat es ja noch gar keine digitale Kameras
gegeben. Nein, das sind also, schlechte Kameras. Aber das hat die Leute nicht gekümmert. Hauptsache, du hast das Bild. Hauptsache, du hast das Bild. Und ich habe ja nachher sogar für dich, wo du in Deutschland gearbeitet bist, habe ich VJ ausgebildet.
Genau, das war ja interessant, dass man Schweizer Fernsehleute, deutsche Fernsehleute bis halt eins ausbildet. Die sind hinter uns gewesen. Weil wir haben das eingeführt bei Tele Zürich. Ich bin da wahnsinnig in die Pfanne gehauen worden vom damaligen Fernsehdirektor Peter Schellenberg. Dich hat er nicht kritisiert?
Nein, überhaupt nicht. Der Peter Studer hat mich ab und zu kritisiert, weil ich vielleicht ein bisschen über die Stränge gehauen habe. Ich bin manchmal mit dieser Kamera halt immer so ein bisschen nach, in Anführungszeichen, einem Hausfriedensbruch gewesen, oder? Und heute würde ich vielleicht gewisse Sachen ein bisschen anders machen, ein bisschen mehr überlegen, ein bisschen säufiger, aber damals ist man halt, hat man gepusht, oder? Das war auch gut gewesen. Das war eine andere Phase des Journalismus.
Genau, und dann bist du in die Rundschau gekommen, etc. Und dann hast du angefangen, Doc-Film zu machen. Glaube ich, der erste über den Kings Club, wo heute sich niemand mehr daran erinnert. Wie ist denn das passiert, dass man dir gesagt hat, du kannst jetzt auch mal etwas Grösseres machen?
Nein, also der Kings Club, übrigens, zwei Historiker haben, ich habe ja meine Kings Club-Unterlagen aufbewahrt.
Das war ein Club, der ja. Typ geschissen hat und irgendwie mit falschen Versprechen reingeloggt hat und das ist natürlich aufgeflogen und über das hast du einen Film gemacht.
Heute Crypto Queen, das ist ein bisschen ähnlich, hat BBC einen guten Podcast darüber gemacht, aber eben Kings Club und dann habe ich angefangen zu recherchieren, zum Teil im Kassensturz, zum Teil von 10 von 10 und dann hat mich, ich glaube das war der Otto C. Honecker, der mich gefragt hat, willst du nicht über das einen Dokumentarfilm machen? Und das habe ich nebenbei quasi gemacht, neben meinem Engagement beim Kassensturz und beim 10 vor 10. So bin ich dazugekommen.
Mhm. Und dann später hast du 1 bis 3 Filme gemacht pro Jahr. Das ist eigentlich wenig. He? Wie lange brauchst du für so einen Film, Tommy?
Ja, gut. Also ich meine, je länger man Zeit hat, je tiefer kann man natürlich auch recherchieren. Das ist ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Und ich bin froh, dass ich eigentlich so viel Zeit hatte.
Also wie viel Zeit hast du denn? Also ich meine, was kostet ein Film «Made of Tommy»?
Ja, also jetzt der aktuelle Film der über FIFA, der hat relativ viel gekostet, das ist aber auch...
Relativ viel ist eine sehr präzise
Aussage. Ja, gut, ich komme gerade dazu, das war eine nationale Produktion mit 2 anderen Journalistinnen
und Journalisten. Also macht es noch teurer?
Ja, sicher, ja, aber es macht es natürlich auch fundierter, es macht es qualitativ besser, aber ich kann dir sagen, also vom Preis, ich habe nachher in Kalkulationen von externen Produktionen gesehen, die Welschen in Auftrag gegeben haben und ob schon wir ein Investigativteam gehabt, also recherchiert haben, haben wir weniger Budget gehabt als die, die einfach da quasi durch die Schweiz gekutscht sind und irgendetwas ein bisschen abgefilmt haben. Also,
das sind die anderen gewesen?
Das sind die anderen gewesen. Die Externen, ja, die Externen.
Also nein, ich meine eben die Welschen und die Sina.
Nein, das waren auch nationale Projekte gewesen, oder, wo eigentlich von SRG schlussendlich bewilligt werden. Das ist ja SRG-Geld, das dort drinnen
ist. Also gut, da kannst du ein bisschen präzisere Summen jetzt noch sagen, als relativ viel.
Relativ viel, gut, ich sage präzise, aber ich muss vorausschicken, wir haben 2 Produktionen gemacht. Wir haben eine Online-Produktion gemacht, die von Christoph Muckler von der Sportredaktion produziert worden ist und auf 50 Minuten mit 2 Hosts, oder? Und dann noch den Investigativ Doc, den wir gemacht haben, Broadcast, 90 Minuten, und wir haben 300'000 gehabt, was eigentlich wahnsinnig wenig ist.
Oder? Finde ich nicht, aber eben, normalerweise, wie viel kostet denn deine Filme? Also wenn man alles zusammenrechnet, weiss nicht, ob überhaupt eine Vollkostenrechnung bei euch möglich ist oder überhaupt gemacht
das
wird.
Das weiss ich auch nicht. Das ist die andere grosse Frage, die ich manchmal mir auch ein paar Fragezeichen mache. Ich habe keinen Einblick in die genauen Zahlen, aber wir haben so vom Budget, wo wir uns so geben, intern Doc, gibt es so 100'000-120'000 pro Dokumentarfilm. Und das braucht schon, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel muss man drehen, Equipe, oder wie viel Kameracrew muss man einsetzen und wie viel tut man Recherchetage einsetzen. Das tut
und wie viel Archivmaterial braucht man, das man gratis bekommt, das du ja sehr fleissig immer brauchst. Reden wir über das weiter. Ja. Bei mir ist der Hans-Jürg Zumstein bekannt, eben unter dem Namen Zumi, der jetzt eben auch andere Filme gemacht hat, auf die werden wir eingehen, wo ziemlich viel Echo hatten. Was hören wir als zweiten Titel?
«Someone Like You» habe ich da gewünscht.
Ja, und warum?
Da finde ich einfach einen sehr schönen Song. Gefällt mir.
Großartige Musik mitgebracht von Hans-Jürg Zumstein, der grosse Dokumentarfilmer vom Schweizer Fernsehen, der diese Filme gemacht hat, die Aufsehen erregt hat. Welchen eigentlich am meisten?
Ja, wahrscheinlich die Abwahl vom Blocher.
Das ist aber länger her.
Das ist länger her.
Das ist ja 14 Jahre her.
Ja.
Uiuiui.
Du, aber der wird immer noch wahnsinnig viel angekommen.
Also erzähl mal ein bisschen über den Film, wie der jetzt angekommen ist.
Ja gut, ich war ja selber dann gar nicht im Bundeshaus gewesen, oder so, quasi über Radio oder irgendwie SMS erfahren. Und dann ruft mir sofort der Chefredakteur, der Uli Haldemann, und sagt, du, das, du musst einen Film machen über das, was da hinter der Kulisse gelaufen ist. Und dann bin ich am nächsten Tag nach Bern gegangen. Und dann hat man ja, zum Teil, das kennst du, vielfach noch Bänder gehabt, also nicht digitale Aufzeichnungen. Da habe ich mir all die Bänder, die dort im Bundeshaus rumgelegen sind, von den News-Kameraleuten genommen, in eine Schachtel da und bin quasi eine Woche lang dran gewesen, das Material auszuwerten. Und das war eine Fundgruppe, das war eine Goldgruppe.
Aber das Interessante war ja, dass du Evelyn Wittmann-Schlumpf offenbar, oder bist du das gewesen, oder jemand anderes, auf ihrem Weg von Chur nach Bern begleitet hat.
Genau,
das ist die interessanteste Szene.
Das Rohmaterial habe ich übrigens heute noch. Nein, das ist nicht mein Mist gewachsen. Der Uli Haldemann als engagierter Journalist hat sofort gemerkt, hey, Gottfried Schutz, und Evelyn Wittmer-Stumpf-Chur und hat sofort rätoromanische Equipe losgeschickt, weil er erfahren hat, dass die jetzt nach Bern reist. Und die und noch andere Radiojournalisten übrigens auch noch sind nachher mit ihrer nach Zürich gefahren. In Zürich ist sie nachher von der Polizei abgeholt. Das ist der Grund, dass sie das Rohmaterial hat. Das ist einfach auch eins, das in dieser Kiste war. Und vielleicht noch eine andere Anekdote, oder? Um zu anschliessen wegen Videojournalismus. Sie hat ja nie eine Stellung genommen. Und ich bin mal irgendwie so ein Hundsverlocheter nach Biel, wo sie auftreten ist, schon als gewählte Bundesrätin mit einer kleinen Kamera und so, VJ, oder? Und dann bin ich wirklich abgespissen worden von ihrem Pressemann, CEO, oder? Und dann merkst du, oder, wenn du nicht grosse Kamera, ich habe zwar immer gesagt, ich bin SRF-Journalist, wenn du nicht grosse Kamera hast und so, dann haben die Politiker und Politikerinnen einfach gedacht, so ab und ab und sagen, was will denn der kleine Journalist da und so weiter und so fort. So ist das eigentlich
genau Stand gekommen. Genau das haben wir auch erlebt. Natürlich. Aber das mit Ueli Haldimann, das beeindruckt mich. Hast du das dann beim seitherigen Chef von der Informationsabteilung wieder erlebt, dass er dich auf diese Art und Weise irgendwie gepusht hat und dir Ideen gegeben hat?
Ja, ich muss sagen,
wir jetzt gibt es eine Antwort.
Ja, selbstverständlich gibt es eine Antwort. Ja, kein Problem. Der Tristan Brent kenne ich gut. Der ist übrigens so, ich habe ein grosses Abschiedsfest gemacht, wo jetzt ja pensioniert wird. Der ist auch gekommen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit ihm. Aber wir sind nicht mehr Abteilung Information unterstellt.
Gut,
von dem her gibt es natürlich
kann man ihn da entlasten. Ja. Aber das, was ja idiotisch ist, oder? Weil du machst ja Informationsfilm. Wieso hat man dich dann dort ausquartiert und die Kultur da?
Nicht mehr ausquartiert, sondern die ganze Doc-Abteilung ist quasi... Hat,
ja,
das
eben.
Das ist aber noch unter dem Rudi Matte gsi, frag mich nicht, das ist ein
Entscheid. Ist das gut, eine Entscheidung gsi?
Also für mich ist es nicht unbedingt ein guter Entscheid, weil ich bin sehr nach der Information
eben.
Und der News und habe aber natürlich immer sehr enge Kontakte mit
gut, den, also dann die nächste Frage muss ja. Natürlich automatisch gut. Sein, also die Art von Betreuung, die du auf dem Haldimann gehst, hast denn du die jetzt in der Kulturabteilung?
Jein. Nein. Aber schau jetzt mal, ich kann dir sagen, mit der FIFA, oder? Ich bin FIFA, der Daniel Bünter, den du ja auch noch kennst und mit dir zusammengearbeitet hat, oder? Ich bin zu ihm gegangen und gesagt, hey, es gibt's doch nicht. Wir von SRF haben noch nichts gemacht über die Game-Treffen, über die FIFA und
der
so.
Haben sie auch gestohlen,
dann, dann müssen wir doch einen Dokumentarfilm machen.
Ja.
Er sagt, ja gut, mach's. Du hast grünes Licht.
Genau. So, oder? Das war der Dani gewesen, und so einen haben sie dann eben rausgestellt und, das ist ein anderes Ding. Aber du hast ja dann vor allem nur noch Schweizer Themen gemacht. Hast du das Gefühl gehabt, das ist das, was du machen sollst?
Beim Dokumentarfilm ist es so, da hast du natürlich, wenn du Schweizer Themen... Du kannst die ausländischen Dokumentarfilme BBC oder was auch immer schlecht konkurrenzieren. Die sind einfach näher dran, haben viel mehr Mittel, haben viel mehr Leute. Darum ist es natürlich besser, wenn du dich auf Schweizer Themen konzentrierst. Bei Rundschau hingegen habe ich sehr viele ausländische Themen gemacht, aber für einen Dokumentarfilm bringst du nie die Qualität her, als, sage ich jetzt mal so, fast in Anführungszeichen einzukämpfen.
Eben, du hast also diesen grossen Erfolg gehabt, damals mal 2008, es gab noch einen zweiten Film gegeben, wo der Christoph Blocher eine Rolle gespielt hat, vor nicht allzu langer Zeit, um Ems-Chemie herum. Und dort hast du dann befragt, um die Geschichten dort zu kommentieren. Und hast dort, glaube ich, ganz spezielle Methoden angewendet. Du hast ihn gefilmt, bevor er gewusst hat, dass er gefilmt wird, oder?
Ja, das mach, ja, wir, ich habe einfach die Kamera angestellt, als er reingekommen ist und wie er abgesessen ist und so weiter so und so fort. Fair? Er hat mich nachher ein bisschen wegen dem kritisiert, aber ich habe ihm gesagt, und das hat er akzeptiert, und gesagt, hey, Herr Blocher, ihr seid reingekommen, er hat gesagt, und nachher als nächstes habe ich, quasi kommentiert, er war damals nicht dabei gewesen, er redet aus seiner Erinnerung und hat gesagt, ja, das ist okay.
Also gut, aber das Ganze muss ja auch noch ein bisschen kritisch angeschaut werden. Es ist jetzt darum gegangen, dass bei Ems-Chemie vor allem Nazis geschafft haben nach dem Krieg. Aber das ist ja schon im Berger-Bericht gestanden. Es ist da als tolle Recherche gezeigt worden.
Nein, der Berger-Bericht war erwähnt gewesen und wir haben auch der eine, der bei diesem Berger-Bericht federführend war bei der Recherche, die in dem Archiv von Ems-Chemie war, den habe ich als Interviewpartner gehabt. Also das ist überhaupt
eben, aber so das Zweite ist, du hast dich auf die Recherche von der Regula Boxler gestützt, wo ein Buch
Vorbereitung hat.
Ja, sie hat auch ausgesagt dort, aber die ganzen Sachen hast du dort irgendwie von links und rechts
gehabt. Nein, sie hat mir überhaupt keine Auskunft gegeben über ihre Recherche. Im Gegenteil, ich habe
zuerst... Aber sie ist etwa drei oder viermal im Film vorgekommen bei dir?
Ja, klar. Ich habe das ganz einfach erklärt. Die Regula Box habe ich im Bundesarchiv gesehen. Nachher haben wir miteinander geredet. Sie hat mir aber nichts gesagt, was sie macht. Und dann hat mir plötzlich jemand gesagt, du, die macht das und das. Nachher habe ich ihr gesagt, komm, wir tun dich zusammenspannen. Und habe ihr relativ viele Informationen gegeben, was ich in den USA schon herausgefunden habe, über den, in den USA-Archiv. Und sie hat mir aber nachher, ich habe mit ihr ein gutes Verhältnis nicht mehr gegeben, weil sie eben das Gefühl hatte, ich würde sie konkurrenzieren. Aber ich habe nachher gedacht, hey, die Regula, die muss ich unbedingt als Interviewpartnerin haben, weil ich gewusst, was ist. Ich bin übrigens in den Akten von der Überwachungskommission, also in ihrem exzellenten Buch ja ausführlich zitiert, die habe ich auch alle gesehen, beim Bundesarchiv, ich habe dort wirklich vielleicht nicht 12 Laufmeter Akte, aber sicher 3 bis 4 Laufmeter Akte konsultiert.
Also, welches ist eigentlich der Film, der am schwierigsten war zu machen, wo am meisten Hindernisse hast du überwinden zu mir?
Oi. Warte, da muss ich mal ein bisschen nachdenken. Ja, du, kann ich jetzt gar nicht so, so sagen. Nein.
Aber zum Beispiel im Film über Bankgeheimnisse hast du gemacht. Ist der schwierig zu machen gewesen? Auch Bankgeheimnisse zeigen im Film ist ja wahrscheinlich nicht optisch so attraktiv.
Ich habe dort zuerst mal versucht mit Reenactment, also der schmerzvolle Abschied, habe ich zuerst mal mit Reenactment versucht. Und das war insofern schwierig, weil es natürlich wahnsinnig teuer ist. Also mehr als die 120'000
Franken. Eben, du hast als Schauspieler,
richtig, ja.
Führer, hast du dort müssen arbeiten, hast du einen Text schreiben und so, Skript schreiben.
Dialog, und das habe ich mit einem Regisseur gemacht, mit dem Martin Guggisberg.
Gut, und das ist deiner Meinung nach eine Methode, die opportun ist?
Ja, je nach Thema natürlich schon. Ich habe das 3-mal gemacht insgesamt in meiner Karriere. Und es hängt immer davon ab, was das Thema ist. Aber je nachdem ist es gut, weil man ja muss auf visuelle Mittel zurückgreifen. Sonst kannst du einen Dokumentarfilm nicht erzählen.
Also, du hast super viel Film gemacht. Also, wenn man es jetzt zusammen schaut, in all diesen Jahren, eben 1 bis 3 pro Jahr. Und herausragende Filme, und hast kaum Preise bekommen.
Doch, ja.
Vom Anwaltsverband?
Anwaltsverband habe
ja,
ich bekommen.
Ja, das heisst doch kein rechter Preis.
Doch.
Da hätte ich keinen Preis bekommen.
Gut, okay. Nachher habe ich, warte jetzt mal, noch vom...
Von irgendeiner Zeitschrift, die man nicht kennt, irgendwie.
Private, ja. Aber Herbert-Quandt-Preis.
Nein, aber du hast keinen richtigen Journalistenpreis bekommen. Warum? Hast du das überlegt? Findest du das fair?
In Deutschland habe ich ein paar Preise bekommen, ja. Das ist, zum Beispiel beim Blocher war es so, gewesen, der Blocher-Film «Die Abwahl», das war dann fast ein bisschen ein Tabuthema. Gewesen. Das hätte man nicht können, noch einen Film, der zur Gründung von einer Anti-Blocher-Partei beiträgt, hat noch einen Preis gegeben. Das war alles so ein bisschen Schmerztonen für gewisse Leute.
Und wie sind die Einschaltquoten bei deinen Filmen?
Durchzogen. Eben, wie gesagt, der Abwahl wird immer noch angeklickt, und zwar von jungen Leuten, wird immer wieder angesprochen.
Der Blocher läuft immer noch, der ist immer noch da.
Ja. Und jetzt bei diesem Film FIFA sind sie sehr gut gewesen.
Ja, aber all dazwischen, logisch, jetzt läuft alles, was mit FIFA und Katar zu tun hat, aber alle die dazwischen gemacht hast.
Ja, ich mache natürlich die sogenannten schweren, komplexen Themen. Dort ist die Einschaltquote eher ein bisschen tief, aber wir haben so verschiedene Kategorien. Das sind sogenannte Reputationsdokumentarfilme.
Was? Auf das? Ja, genau. Das gibt es? Reputationsdokumentarfilme?
Ja.
Das habe ich nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass man im Schweizer Fernsehen auch auf die Reputation schaut.
Ja, doch. Also bitte.
Den Eindruck kann ich nicht haben. Aber gut, auf das will ich jetzt nicht weiter reden.
Du lobst mir als guten Dokumentarfilm. Das gehört ja zu einer Reputation.
Weil, als ich bei Sat.1 war, haben wir immer Sendungen bewertet nach der Einschaltquote und das, was am Sender bringt, an Reputation. Und je nachdem ist eine Sendung eingestuft worden oder ein Moderator oder einer, der ein Konzept hat, als gut oder wenig gut. Und ich habe das aber nie gehört. Im Schweizer Fernsehen, dass das ein Kriterium war.
Doch.
Bei dir schon?
Ja, bei uns ist das ein Kriterium.
Okay, da bin ich aber wahnsinnig beruhigt. Also, wenn die Quoten nicht stimmt, dann wenigstens die Reputation. Machen wir Musik oder reden wir weiter? Oder reden wir weiter über FIFA? Das FIFA-Monster, wo da dein letzter Film war. Was ist der nächste Titel?
Ich gehe mit Laurie Anderson.
Nein, jetzt haben wir noch etwas anderes. Hast du etwas ausgeladen?
Ja, klar. Aber ich kann die Reihenfolge nicht ändern.
Nein, ja.
Aber gut, also «What a Wonderful World» von Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I
think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Bei mir ist der Hans-Jürg Zumstein, der jetzt gerade als letztes Werk einen Film über FIFA gemacht hat. So viel Werk hast du gemacht, über das müssen wir kurz doch auch noch reden. Wie viele Mal hat es Lampen gegeben nachher? Auch Gerichtsfall?
Ja, Gerichtsfall nicht. Aber nein.
Das spricht aber wirklich gegen dich.
Nein, das spricht überhaupt nicht. Das spricht für mein geschicktes Verhalten. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Zum Beispiel, ich habe den Film gemacht, Armstrong, wie er das über die Schweiz organisiert, das ganze Dopingzeug. Und dort war so eine wirklich scharfe Anwältin drin. Es ist darum gegangen, was und wie.
Das war ein Film, der nicht eigentlich mit der Schweiz zu tun hatte, oder?
Doch,
Armstrong, doch. Armstrong ist international.
Ja, nein, der hat das ganze Doping über die Schweiz organisiert. Es hat eine Firma in Neuenburg gegeben. Er hat in St. Moritz trainiert. Der Ferrari hat seine Niederlassung hier in der Schweiz gehabt und so weiter und so fort. Er hat die Schweizer Spuren aufgeschafft, natürlich auch mit internationalem Material. Dort hat es eine Anwältin gegeben, um das noch schnell abzuschließen. Total Druck gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach den Auszug vom Kommentar geschickt, der im Film vorkommt. Und nachher hat sie das noch ein bisschen abgegeben, dann haben wir das publiziert. Und dann hat sie natürlich keine Chance mehr gehabt, weil sie es im Voraus gesehen hat.
Also du hast sie
irgendwie ausgespielt.
Genau. Und bei Amerikanern ist es irgendwie ein bisschen anders als mit Europäern, wenn es um Schweizer Themen geht, oder?
Ja, das ist eine Schweizer Anwältin.
Ja, klar, aber für einen Amerikaner tätig.
Nein, es ist wie heisst der berühmte? Tony Rominger hat sie vertreten. Und dann hat man bei Ferrari natürlich auch trainiert. Und darum ist es darum gegangen, ist er auch in die Doping-Sachen
verwickelt. Ja, hat Tony Rominger auch gedopt?
Ja, das ist ja die grosse Frage. Also wenn du mit dem Ferrari zusammen trainierst, sagen die Leute, die im Radsport rauskommen, der dopisch, oder? Und er hat das ja bestritten und es ist darum gegangen.
Kannst du das einfach so sagen? Kommt die Anwälte wieder?
Wie, was mit den Anwältin?
Ja, wenn du jetzt sagst, er hat gedopt.
Nein, ja, das ist eben die feine Art vom Kommentieren, so dass man das echt elegant macht, so dass man nicht juristisch angreifbar ist. Darum bin ich nie vor Gericht gekommen, aber ich habe ein paar Ombudsmann-Beschwerden oder Ombudsfrau-Beschwerden gehabt. Unter anderem beim Ems-Chemiefilm, den du vorhin erwähnt hast, alle problemlos gewonnen.
Wunderbar, das ist nicht jedem widerfahren, wie ich weiß.
Ja.
Also, reden wir über den FIFA-Film, das Monster. Doppelt so lang, grosse Kehle hat man da für eine Gemeinschaftsproduktion, RDS, RSI, einfach damit man Kosten kann verteilen.
Nein, es ist schon darum gegangen, als ich an das Projekt hergegangen bin, habe ich sofort gesagt, hey, die FIFA ist ein nationales Thema, das müssen wir national anpacken und auch entsprechend, wie man so modern sagt, pitchen von der SRG und habe entsprechend auch grünes Licht bekommen.
Okay, ich habe den Film nicht so gut gefunden. Ich habe ihn sehr langfertig gefunden, um das zu sagen. Sehr viele Rehash-Sachen, die man gewusst hat. Und ganz am Schluss, ist eigentlich der Primär gekommen. Es gibt ein Bundesgerichtsurteil. Wir haben das Bundesgerichtsurteil gefunden. Das finde ich jetzt nicht der Höhepunkt von der Recherche, aber dass man das Bundesgerichtsurteil findet.
Gut, also bis jetzt hat es ja niemand so publiziert, wie wir das publiziert haben. Und ich muss sagen, du hast jetzt das vielleicht so gefunden. Okay, ist fair, fair enough. Aber das Bundesgerichtsurteil ist eigentlich schon bei der ersten Minute gekommen. Wir haben gesagt, es gibt übrigens ein aufschlussreiches Bundesgerichtsurteil.
Ja klar, ja, das ist einfach der Ding. Das war der Köder am Anfang, um es am Schluss zu bringen.
Ja, ja, das ist der Aufbau vom Film. Und wir haben in dem Sinn... Unsere Zielrichtung war einfach die ganze Geschichte von der FIFA und es hat geheißen, den Schatten der Korruption, den Schatten der Korruption aufzuzeigen. Und in dem Sinn ist das von mir aus sehr gelungen. Und man sieht auch in der Kurve vom Zuschauer und Zuschauerinnen, dass die Leute, ob schon, es ist sehr kompliziert, sie sehr viel Inhalt, sie sind dran geblieben. Die Kurve ist sehr stabil geblieben auf einem höheren Niveau.
Gut, also ich habe mich natürlich jetzt mit dieser ganzen Geschichte auch definitiv und detailliert habe ich mich beschäftigt mit mehreren Sendungen, auch am Fernsehen, auch am Radio. Und ich bin über Verschiedenes gestolpert, nämlich beispielsweise, dass du die Verknüpfung zwischen dem Blatter und Katar nicht richtig aufgeholt hast. Weil der Blatter ist nur gewählt worden, dank der Hilfe damals 1998 vom Emir und vom Bin Hammam. Das hat sich 2002 wiederholt. Die haben alle die Stimmen gekauft, etc.
Ah, sorry, das war drinnen. Du hast einfach falsch geschaut.
Nein, du hast aber nicht richtig aufgezeigt, dass schon dort Katari und die Frage dann hat man müssen richtig stellen, warum ist dann der Blatter 2010, nachdem er eigentlich nur wegen der Katari Präsident wurde, gegen Katar gewesen?
Gut. Also, vielleicht zu 1998, ich war übrigens dort selber in Paris, das Interview, das der gesehen, wo ich die Delegierte aus Afrika Interview, wo alle sagen, wegen Bin Hammam haben wir für den Katar gestimmt. Also wegen Katar Bin Hammam haben wir für den Blatter gestimmt. Das war also aufgeschaffen gewesen. Und nachher als nächstes ist gerade das Bild gekommen, wo man den Blatter zusammen mit dem Bin Hammam sieht. Und nachher geht er nach Katar und tut sich dort so ein bisschen vorstellen. Also eigentlich ist das thematisiert gewesen, aber look, das Problem ist einfach, was wählst du aus, oder? Und das mit Wahl 2010 ist jetzt einfach ein Detail.
Was?
Ein Detail, das fast ein bisschen zu viel war in dieser ganzen Geschichte. Es hat noch ganz viele andere Aspekte gehabt, die leider auch, ich hätte gerne 150 Minuten einen Zweiteiler gemacht, aber es hat leider nicht Platz gehabt.
Nein, aber das ist doch etwas zentral. Du kannst doch nicht sagen, das ist ein Detail. Das ist doch eine entscheidende Frage. Klar, man weiss, der Bin Hammam hat nachher Präsident werden. Der Blatter hat sich umentschieden, hat es mir zwar versprochen, hat sich dann umentschieden, hat ihn ausschalten, hat das können machen, weil sich der Bin Hammam ganz schlecht verhalten hat und korrumpiert hat in der Karibik, was nicht gezeigt worden ist, richtig bei dir. Und dann hat er den draussen gehabt und die Frage ist, warum ist er dann trotzdem auch noch gegen Katar als Land losgegangen?
Der Blatter, meinst
du? Ja.
Gut, eben, vielleicht noch zu dem Wahl 2010 und nachher dann ein eigenes 2011. Ja klar, das hätte man auch noch können. Wir hätten noch ganz viele Sachen können in den Film reinpacken, aber wir haben einfach entschieden, wir gehen richtig dem, was du sagst, so ein bisschen der Höhepunkt, nämlich das Bundesgerichtsurteil, was um drei korrupte Funktionäre oder Offizielle gegangen ist. Und darum ist das ein bisschen unter Stuhl geht. Aber wie der Sepp Blatter sich quasi umentschieden hat, er hat mir das mal länger erklärt und erklärt das immer wieder allen Medien, die das wissen wollen. Er hat ja damals die Zweiervergabe gehabt, 2018 und 2022 hat die Idee gehabt, die aus seiner Sicht genial war, nämlich eine WM im Osten und die andere quasi in den USA, sodass sich die beiden eher zu finden durch die WM, durch die Emotionen finden. Und darum
und er den Friedensnobelpreis.
Genau, ja, ja. Und darum war er dort gegen Katar gewesen.
Mhm. Gut, also ich habe noch Sendekritik machen.
Ja, ja,
also beispielsweise rein formal, oder? Als eine, du kommst dem Film sehr oft vor, redest aber nicht in die Kamera rein, wie das einer macht, der einen Film gemacht hat, sondern redest wie zu einem, der dir eine Frage gestellt hat. Das finde ich einen totalen formellen Fehler.
Gut, das kannst du so empfinden. Wir haben das hin und her. Wir haben zuerst in die Kamera reingeredet und haben das Gefühl gehabt, das sieht komisch aus. Ich bin eigentlich Journalist und nicht Moderator, so wie du, oder? Und darum haben wir gefunden, das ist besser, wenn ich interviewt werde, so wie die
anderen.
Aber
du kannst doch nicht interviewt werden als der Film macht von einem anderen. Das ist doch fake.
Nein, nicht unbedingt. Es geht ja darum, wer weiss, ich bin übrigens nicht der Einzige, der interviewt worden ist, sondern alle die beiden anderen von unserem Team auch und nachher noch der Oliver Washington. Wir haben gefunden, hey, wir haben uns so vertieft in die Thematik, wir wissen so viele Details. Wir sind eigentlich in dem Sinn Expertinnen und Experten. Und darum lassen wir uns da interviewen.
Das finde ich also grotesk. Also gut, dann ist die Michael Lauber-Geschichte gekommen. Die ist eine wichtige Geschichte. Aber die hat dann in eine völlig andere Richtung geführt und hat das Ganze ein bisschen so komplex gemacht, dass der Vater im Film verloren gegangen ist, meiner Meinung nach.
Gut, das ist deine Meinung, meiner Meinung nach nicht. Weil die Treffen, die Geheimtreffen, Michael Lauber, Infantino, haben natürlich eine entscheidende Rolle gespielt. Und die werden brisanter, wenn du die chronologisch erzählst, auch mit einem anderen Ereignis rund um die FIFA herum.
Aber das ist doch alles viel später gewesen, oder? Das ist dann alles ein bisschen durcheinander gekommen. Das ist erst, in welchem Jahr war das? 2015?
2015, 2016, 2017. In dieser Zeit, ja, wir haben die Geschichte sehr chronologisch erzählt. Das war ein Entscheid, den wir gemacht haben. Chronologie, Punkt. Und du siehst auch immer den Zeitstrahl, den wir mit Grafiken einblenden, um zu versuchen, einem Publikum auch entsprechend Halt zu geben.
Gut, also ich habe kein Interview gehabt mit dem Infantino. Und auch der Sepp Blatter ist nicht richtig vorgekommen.
Doch, Sepp Blatter hat ihn zweimal interviewt.
Ja gut, aber richtig, muss ich sagen, bin ich gut informiert worden durch eine vierteilige Netflix-Serie. Hast du die übrigens geschaut?
Ich habe die gesehen, ja.
Und die findest du natürlich verheerend im Vergleich zu deinem Film.
Also ich muss mal sagen, die haben wahrscheinlich etwa 20-fache Budget gehabt, wie ich gehabt.
Erstens, das muss als Disclaimer gerade am Anfang
kommen. Ja. Und zweitens, es gibt ein paar gute Elemente, beispielsweise Argentinien, WM, umstritten und so, habe ich super gefunden.
Trinidad.
Ja, aber was mich natürlich vor allem enttäuscht hat, ist, dass gewisse Protagonistinnen und Protagonisten in diesem Film vorkommen und mir erklärt dem Publikum nicht richtig, was die für einen Hintergrund haben. Einer ist der ehemalige Generalsekretär von FIFA, der erstens von der FIFA-Ethikkommission, die wegen Korruption verurteilt wurde, und zweitens, das Urteil ist noch nicht rechtsgültig, aber ist bei zweiter Instanz ist er auch wieder runtergefallen.
Der Falke?
Der Falke, ja.
Ja.
Bei zweiter Instanz ist er auch runtergefallen, auch wegen Korruption. Nichts war am Schluss ein kleiner Disclaimer.
Er kommt tatsächlich gut weg in dem Film, zu gut. Aber er erzählt auch Sachen aus dem Inneren. Und die sind interessant.
Ja, das ist interessant. Aber du musst doch dem Publikum. Ich bin für Transparenz, oder? Du musst doch dem Publikum sagen, was er für eine Rolle gespielt hat. Hey, der hat im Hotelzimmer, er ist im 2015 ist er in Katar gewesen, wo sie entschieden haben, statt Sommer, Winter. Und als er zurückkommt, hat er eine goldige Uhr in seinem Hotelzimmer gehabt. Er hat sofort dem WM-Organisator angerufen, hat sich bedankt, die SMS.
Ist das in deinem Film vorgekommen?
Nein, aber das ist. Mit der Walke ist nicht viel gekommen. Aber das musst du doch, so solche Sachen musst du doch sagen, oder? Und so weiter und so fort. Und ja, ich habe noch viele andere Sachen.
Gut, aber der Guido Tognoni ist vorgekommen. Auch eine Art Kronzeuge, der alle die Jahre dabei war, mit ganz einem verheerenden Urteil. Er hat gesagt, das Recht, das in der FIFA herrscht, heisst, es geht nur mit Korruption. Und Katari, den er verteidigt, der war ja jahrelang dort unten, auch beim Bin Hammam, ist von ihm geholt worden. Die Katari haben einfach so gespielt, wie FIFA einfach die Regeln gesetzt haben. Akzeptierst du das?
Ja, das finde ich, find ich gut.
Nein, ich meine, die Schlussfolgerung.
Dass Katari einfach die Regeln von der FIFA. Klar, aber du kannst ja sagen, die ungeschriebene Regel. Die geschriebene Regel sind ja keine Korruption, oder? Aber die ungeschriebene Regel sind
eben. Sind die, die gelten.
Und die haben geheißen, du bekommst eine WM nur, wenn du entsprechend auch handelst, oder? Mhm.
Aber entscheidend ist doch auch noch, nachdem das passiert ist, wo als Zwischenfall oder als Unfall angeschaut wurde, ist sicher vom Sepp Blatter, der sagt, es war ein Irrtum gewesen, also seine Regie hat dort versagt. Warum ist dann nicht hinterher das nochmal zum Thema wurde und dass man gesagt hat, da ist Korruption dabei gewesen, wir nehmen dann die WM weg. Das habe ich in deinem Film auch vermisst. Das ist eine ganz entscheidende Frage.
Ja, das hat natürlich gerne Gianni Infantino gefragt. Und ich muss sagen, oder?
Das hätte auch schon der Blatter machen können.
Ja,
bis 2015 war er noch dort gewesen und hatte eine Ethikkommission gehabt.
Die ist dann, also die richtige Ethikkommission ist erst 2011, also eben. Ein Jahr später.
Ja, also.
Ja. Nein, ich meine, aber entscheidend, oder? Der Blatter, man muss es so sagen, oder? Wenn du eine Firma hast, einen Verwaltungsrat hast und du ein neues Headquarter bestimmst, drei verschiedene Orte auswählst und nachher tust du dich für eins entscheiden, Mehrheit oder vom Verwaltungsrat sagt, okay, wir gehen dorthin, sagen wir mal Basel, oder? Und dann plötzlich stellt sich heraus, ein amerikanischer Kronzeuge sagt unter Eid aus, drei Verwaltungsräte waren bestochen gewesen, die haben von Basel Geld bekommen. Dann tust du doch sofort davon untersuchen, oder?
Ist das zum Warum ist das nicht passiert?
Ja, eben, der Gianni Infantino. Zuerst mal ist es 2017 in den amerikanischen Gericht klar geworden, dass drei Funktionäre laut dem Kronzeugen Geld haben bekommen für ihre
Kaderstimmen. Teixeira, Leon und Grondora.
Genau.
Also, seit Jahren hat man gewusst, dass sie korrupt sind. Zusammen mit dem Chuck Blazer und dem Jack Warner. Das sind die korruptesten Fall am Anfang gewesen. Und der Sepp Blatter war der Chef von einer korrupten Organisation. Von den 24, von seinem Exco-Komitee, die er dort hatten bei dieser Wahl. Zwei sind vorher schon ausgeschlossen worden. Von diesen 22, die können abstimmen, gibt es noch einen oder zwei, die nicht verurteilt oder ausgeschlossen
sind. Richtig, richtig. Und im Film stelle ich am Blatter die Frage, warum hat er Leos und der Scheira nicht ausgeschlossen, ob schon, dass die über den ISL-Schmiergeldskandal gestolpert sind. Und dann sagt er, ja, es gibt kein rechtliches Urteil, sonst hätte ich die ausgeschlossen. Aber, ja, das ist eine Frage.
Nein, oder? Die nächste Frage ist, haben sie sich nicht damit ihre Macht gesichert, weil sie gewusst haben, alle anderen sind korrupt und die können nicht gegen mich antreten, weil ich sonst könnte eventuell rauslassen. Das wäre doch eine Frage gewesen, Zubi.
Das wäre eine Frage gewesen, die kannst du dem Sepp Blatter stellen, lass ihn ein, oder?
Ich habe ihn eingeladen, er ist am Mittwoch zu mir in die Sendung gekommen, ins Tagradio, hat sie am Dienstagabend im Club sein, wo du dabei gewesen bist, wie ist angekündigt worden, warum ist er nicht gekommen?
Ja, er war nicht zufrieden gewesen mit meinem Dokumentarfilm. Er hatte das Gefühl, seine Position, seine Person werde schlecht dargestellt.
Hast du das gehört?
Das habe ich mit dir reden gehört. Das hat Barbara Lüthi gesagt, die der Club ja moderiert.
Okay, wir reden weiter über FIFA, Zumi, Blatter und Infantino. Was ist der nächste Titel? Der ist schon mal angesagt.
Ja, ja.
Laurie Anderson.
Ja, genau.
Hans-Jörg Zumstein, der grosse Doc-Film vom Schweizer Fernsehen. Und ich mache da ein bisschen öffentliche Filmkritik, wenn du erlaubst.
Ja,
also
ja.
Beispielsweise das wichtigste Thema eigentlich jetzt im Zusammenhang mit Katar sind ja die Verletzungen an diesen Bauplätzen und wie viel gestorben sind. Gianni Infantino hat gesagt, es sind drei, was mehr als zynisch ist. Guardian, was ein bisschen mehr glaubwürdig hat gesagt, 6'500, offizielle Zahlen gibt es nicht. Aber andere Dokumentationen, vor allem im deutschen Fernsehen, sind dann nach Nepal gegangen und haben gezeigt, eben, was das für Auswirkungen gab, wie viele Tote da angekommen sind am Flughafen von Kathmandu und was das bei diesen Familien ausgelöst hat. Das wäre doch noch wichtig gewesen, zu zeigen.
Absolut, aber wir haben das eigentlich auch drinnen, also nicht in dem Dokumentarfilm, den ich verantwortet habe. Doch, doch, jetzt musst du zuhören. Oder das Ganze, ich habe es ja vorhin erwähnt, am Anfang von deiner Sendung, wir haben quasi ein Doppelpack gehabt, wir haben einen Online-Beitrag gehabt und wir haben den Broadcast-Beitrag gehabt, die sind miteinander verlinkt und im Online haben wir über die Arbeitsbedingungen und
das Klima
haben wir dort sehr viel drin gehabt. Doch, die Information ist
ja, aber die, ich als Fernsehkonsument, wo jetzt das am Abend, der grosse Film, der ganz grosse 90 Minuten, die da anschauen, möchte ich gerne die wichtigsten Themen auffinden und habe das zum Teil einfach nicht gefunden. Und wenn ich es vergleiche eben mit ARD und ZDF, hast du die Dokumentationen gesehen in letzter Zeit?
Ich glaube, die von ARD, das ist die WM der Schande, habe ich gesehen. Ja. Gut, das ist ja aber geil, dass sie 4 Stunden Dokumentation. Ich hatte 90 Minuten. Das ist ein kleiner Unterschied.
Nein, das war nicht nur 4 Stunden. Es hat auch andere Versionen.
Ja, jetzt die WM der Schande war 4 Stunden. Die haben auch vieles grösser. Die sind nach Katar, die sind nach Itusen etc. etc.
Aber du bist nur einfach ins Archiv gegangen?
Nein. Ja gut, also das Archiv, was heisst nur ins Archiv gegangen? Das ist eigentlich schon viel. Beispielsweise den ISL-Skandal habe ich relativ gut aufgearbeitet.
Ja, aber wieso?
Was ist denn ISL? Der Fall der Schatten der Korruption war, der zuerst mal schwarz auf weiß geheiss hat, FIFA weiss, dass Mitglieder von ihren Organen, also sprich Exekutivkomitee-Mitglieder,
ISL war die Firma, die von der FIFA die Marketingrechte bekommen hat, ist dann pleite gegangen. Aber es ist nicht gezeigt worden, warum ist die Firma pleite gegangen?
Ja, die hat sich einfach verspekuliert im Börsensturz 2001.
Nein, das ist falsch. Das ist eben falsch. Also,
gut,
sie haben einfach viel zu hohe Preise gezahlt für irgendwelche Rechte in Amerika, für Tennis und andere Sachen und haben dort hunderte Millionen ausgegeben und sind dann pleite gegangen. Das hättest du müssen zeigen.
Gut, okay. Gut, wie auch immer, also wir haben dort am Fall ISL haben wir ja belegt, dass der Blatter und FIFA damals schwarz auf weiß juristisch belegt gewusst haben, Schmiergeldzahlungen sind erfolgt. Es geht darum, was kannst du belegen und nicht nur so Gerüchte, oder? Das ist eigentlich die Stärke von einem Film, wenn du wirklich etwas kannst.
Aber der Blatter sagt ja, ich habe ja müssen die Kulturen von anderen Ländern akzeptieren und dort, also auch im Subtext, dort wird einfach irgendwie geschmiert und darum habe ich das müssen akzeptieren. Findest du das richtig? Die Argumentation.
Das hat er gesagt, aber man muss immer das gut halten. Nach 2010, nach der umstrittenen Wahl von Katar, hat er ja die Ethikkommission gegründet und die hat aufgeräumt. Die hat das gemacht, was du jetzt vorhin erwähnt hast, nämlich von den Exekutivmitgliedern, 24, sind nachher im Prinzip noch 1 oder 2 übrig geblieben, die anderen sind alle wegen
Korruption gesperrt. Nein, das Wichtigste, was du gemacht hast, ist ganz etwas anderes.
Nämlich?
Der Blatter und der Platini gesperrt.
Das nachher auch. Das ist das Nächste. Das
war
aber im Film
drin. Ja gut, aber was soll ich sagen, die Ironie der Geschichte. Der Blatter, so habe ich es ja gesehen, habe es auch in einem Buch geschrieben, wo ich ihn beschrieben habe, in meinem Buch über Leute, die übersteigertes Selbstbewusstsein haben, die Hybris haben. Dass er am Schluss hat wahrscheinlich wollen, als gläubiger Mensch etwas Gutes noch machen, hat die Ethikkommission gemacht, damit er in den Himmel raufkommt. Und die hatten dann eigentlich zu Fall gebracht.
Ja, das ist die Ironie des Schicksals, das ist richtig, ja. Das ist ja wirklich relativ paradox, aber es ist genau so.
Gut, also, jetzt sind wir an dieser WM, jetzt ist es plötzlich eine moralische Frage. Ich bin, seit ich ein Bub bin, wie viele andere, einer, der sich total immer freut auf die WM. Und ich bin jetzt total sauer auf die FIFA, dass sie mir die Freude genommen hat. Wie ist es bei dir?
Ja, eigentlich schon ein bisschen mit gemischten Gefühl. Ja, klar. Das schaust du einfach immer mit dem schalen Beigeschmack. Das sagen viele Leute, die ich jetzt mit einer geredet habe. Heute habe ich gerade wieder etwas irgendwie auf dem Fernsehen gesehen, irgendeine Comedian von Deutschland, die gesagt hat, hey, den Schalbeigeschmack bringe ich nicht weg. Also ich bin zwar Fußballfan, aber ich kann es fast nicht schauen.
Eben, das haben sie vermisst. Das hat der Infantino auch nicht besser machen. Der Infantino, der so als Saubermann gekommen ist und gross.
Best World Cup ever ist sein Slogan.
Gut, das sagt er jedes Mal, weiss, es ist sicher der umstrittenste, sicher nicht der beste. Und er hat dir kein Interview gegeben.
Nein, der Infantino, das sieht man im Film auch. Der Ludovic Rocchi, mein Recherchekollege, hat ja ihn schon 2019 interviewt, hat das lang mit ihm geplant. Das haben wir jetzt im Film nicht drin, das kann ich jetzt doch ein bisschen verraten, hat mit ihm geplant, mit seiner Presseabteilung alles genau abgeklärt. Sie sind zum FIFA-Hauptquartier gekommen, haben die Kamera aufgestellt, dann hat der Infantino gesagt, noch zuerst noch ein bisschen Vorgespräch. Und kaum ist das Vorgespräch fertig gewesen, also ich sage dir, was für zusätzliche Bedingungen er noch gestellt hat, kaum ist das Vorgespräch fertig gewesen, ist er rausgegangen und gesagt, ich könnte mit meinem Generalsekretär ein Interview machen. Seine Bedingung war, ich will alles wissen, was die anderen Leute in diesem Film sagen. Mhm. Und es sind natürlich Bedingungen, die wir als Journalisten, du kennst das, das sind meine nicht einverstanden. Da müssen wir allen anderen auch sagen, was die über... Da würdest du erst in 10 Jahren Film eigentlich fertigstellen.
Also, zu dir ist er nicht gekommen, zum Gredig ist er gekommen.
Warum? Zum Gredig ist er gekommen, ja. Ich habe das Gefühl, das war von seinen PR-Leuten eingefädelt. Es ist ja eigentlich noch erstaunlich. Er hat nicht nur den Gredig.
Zu mir ist er eben nie gekommen.
Ja, bei dir ist er nie gekommen. Bei dir hat er ein bisschen Angst gehabt.
Und beim Gredig kein?
Beim Gredig hat er vielleicht ein bisschen weniger Angst gehabt. Aber was es war, ist ja erstaunlich. Er hat überall das Gleiche gesagt. Identische Worthülsen.
Genau, das ist einfach, das sind ihre Talking Points.
Ja, genau. Und er ist, ich nehme an, wir sagen ja in unserem Film auch, der Infantino kontrolliert seine öffentliche Präsenz sehr stark. Und ich habe das Gefühl, er ist vorher sehr stark geliefert worden von irgendeinem Public Relations Berater, so das und das und das soll sagen, dass er soll sagen, er erinnert sich nicht mehr, das Treffen war vorher in Doha gewesen, beim Emir, am nächsten Tag beim Putin, das erinnert sich sehr gut, aber was er im Treffen zwischen mit dem Lauber
mit welchem Flüger also gekommen ist,
ja, das erinnert sich alles nicht.
Das ist, glaube ich, ein arabischer Flüger gewesen. Okay, also, können wir ein bisschen, am Schluss von dieser Sendung sind wir schon. Jetzt kommen wir noch zu dir.
Darf ich noch schnell wegen dem Geheimtreffen etwas Interessantes sagen? Wir haben ja den Lauberheimer gehabt. Der Lauber, das ist noch interessant. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob er auch ein Interview gegeben hat. Dann hat er irgend so ein Statement geschickt, irgend ein längs Papier, wo er gesagt hat, die Treffen seien sehr, sehr wichtig gewesen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, wie kommt er dazu, dass die Treffen wichtig sind, wenn er sich ja gar nicht mehr Inhalt erinnert? Ich kann euch gar nicht sagen, dass sie wichtig sind. Ja, das ist ein kleiner Widerspruch. Dann habe ich gerade ein Brief geschrieben von einem Anwalt im Haus gehabt, wo er Gilles Marchand, also obersten Direktor von SRG, geschickt hat, gleichzeitig eine Kopie, wo er der SRG verbietet, jemals mit dem Michael Lauber Kontakt
zu haben. Gut, aber wir haben jetzt immer noch miteinander Kontakt, obwohl wir da auch kritische Fragen gewählt haben. Nochmal jetzt gefragt, du bist jetzt total im Saft, 65. Der SRG werden die meisten früher pensioniert oder rausgefallen oder auch eingespart und so. Hast du immerhin so lange können machen. Was kommt jetzt bei dir?
Hier, ich bin zum Überlegen, ich habe verschiedene Projekte und du da mit verschiedenen externen Produktionsfirmen jetzt ein bisschen diskutieren.
Also willst du weitermachen?
Ja, sicher. Ja. Nein,
aber was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Ja, also
so 100'000, 300'000 Franken kannst du für einen Film aufzurühren.
Ja gut, die einen von diesen Produktionsfirmen, die hoffen alle, dass die Lex Netflix, die ja nächstes Jahr kommt, dass der über viel mehr Geld im Topf ist, als überhaupt die SRG hat. Also dass der irgendwie Finanzierungstopf ist, dass die suchen aktiv Projekte, das ist das eine. Und das andere, du kannst, wenn du mit einer externen Produktionsfirma hast und eine gute Idee hast, kannst du natürlich schon noch in SRG Doc-Film platzieren.
Okay, und offenbar, du bist so nett zu der SRG, du hast auch keine verbrannte Erde hinterlassen, auch nicht nach dieser Sendung. Danke vielmals, so weit Hans-Jürg Zumstein. Letzter Titel?
Nine Million Bicycle for Kathi Melua.
Da ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. auch zum Thema FIFA und Katar eine interessante Sendung mit dem Guido Tognoni. Jetzt schon auf YouTube kann man die anschauen. Und der Schawinski, der Guido Tognoni, war lange Jahre in Katar, war ein Freund von Bin Hammam, also der, der eigentlich der Plattengeschichte von Anfang an eine grosse Rolle gespielt hat. Wie sieht er das jetzt mit Katar? Kommt das eigentlich gut raus für Katar? Ja oder nein? All das ab heute Abend bei Blue Zoom.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.